ARD. SWR Kultur. Forum.
Philosoph der Vernunft. Was bleibt von Jürgen Habermas? Er war einer der ganz Großen. Manche sagen, der vielleicht letzte deutsche Intellektuelle von Weltrang. Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas. Am Samstag ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Als kritische Instanz hat er die Bundesrepublik seit ihrer Gründung begleitet. Ob 68, die Revolte der Studenten, der Historikerstreit um die Einzigartigkeit des Holocaust, die Wiedervereinigung oder zuletzt Corona und der Krieg in der Ukraine. Immer dann, wenn die Identität des Landes auf dem Spiel zu stehen schien, mischte er sich ein. Aus dem linken Professor, dem Schüler Adornos, wurde in der öffentlichen Wahrnehmung ein staatstragender Denker, der sich zuletzt immer öfter der Kritik ausgesetzt sah, sein philosophisches Projekt der Verständigung sei gescheitert. Trump, Krieg, Zeitenwende, der Aufstieg des Rechtspopulismus, was bleibt vom Glauben an moralischen Fortschritt und Vernunft angesichts der Unvernunft unserer Gegenwart? Mit anderen Worten, was bleibt von Jürgen Habermas? Welche Kraft hat sein Denken noch? Darüber wollen wir reden, hier im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Michael Riesel und ich freue mich auf meine Gäste. Rahel Jecki ist Professorin für praktische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort lehrt auch der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Philipp Felsch, Autor des Buches Der Philosoph, Habermas und wir. Und mit dabei ist auch Dr. Peter Neumann, Philosoph und Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Neumann, Sie haben in Ihrem Nachruf auf Jürgen Habermas in der Zeit geschrieben, eigentlich könnte man sich die Philosophie ohne Habermas nicht vorstellen. Wie groß ist die Lücke, die er hinterlässt?
Ich glaube, Jürgen Habermas war ein Gigant, nicht nur unter den Philosophen, sondern unter den denkenden Menschen in diesem Land. Und ich glaube, die Lücke, die er reißt, kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht abschätzen, wie groß sie tatsächlich ausfallen wird. Weil Habermas war natürlich jemand, in dem sich auch immer die Geschichte dieses Landes gespiegelt hat und der das auch tatsächlich wollte, diese Gesellschaft auf ihrem Weg von 45 an über die 68er-Bewegung, über die deutsche Wiedervereinigung zu begleiten bis hin zu einem Europa. Und Sie hatten es schon in Ihrer Anmoderation gesagt, all das liegt jetzt also nicht schon in Trümmern, aber ist doch arg unter Beschuss und gefährdet. Und das macht diesen Zeitpunkt seines Todes auch so dramatisch.
Mhm. Frau Jecki, man konnte in den letzten Tagen den Eindruck bekommen, wir nehmen nicht nur Abschied von einem Menschen, einem bedeutenden Intellektuellen, sondern wir nehmen im Grunde Abschied von einer ganzen Epoche. Empfinden Sie das auch so? Ist der Tod von Habermas eine Art Zäsur?
Ja, tatsächlich. Also man hat den Eindruck, hier ist nicht nur das Leben eines Philosophen zu Ende gegangen, sondern mit ihm eine ganze Epoche, mit ihm. Das liegt einfach daran, dass zeitgleich diese ungeheure Zäsur in der Weltgeschichte passiert oder wir sozusagen Beobachterinnen einer solchen ungeheuren Krise sind. Und auf irgendeine seltsame Weise vermischt sich das. Ja? Also man hat also noch Menschen aus meinem Bekanntenkreis, die mit Habermas gar nicht viel zu tun hatten, melden sich und sagen, es hatte so etwas Beruhigendes, dass er da war. Und jetzt ist man eben unberuhigt. Ja, insofern ist es tatsächlich so, es ist eine Zäsur. Es ist natürlich auch deshalb eine Zäsur, weil es vielleicht diesen Typus des Intellektuellen und diesen Typus des Philosophen mit einem solchen Werk, mit einer solchen wirklich unfassbaren, das ist ja nicht nur ein unfassbares Ausmaß, sondern einer der letzten großen Philosophen wirklich in dem Sinne, dass jemand sich so viele Dinge zugetraut hat und einen so sozusagen stringenten Ansatz, der auch sehr früh angelegt war und der dann auf so unfassbar viele Bereiche übergegriffen hat, sich immer wieder alles angeeignet hat, was gerade wichtig war. Und das ist ja ein Typus, den es gar nicht mehr so viel gibt. Also auch diese synthetisierende Kraft, wirklich zu sagen, ja, was wir wissen können.
Dieser Arbeitseifer.
Der Arbeitseifer, aber ja auch tatsächlich der philosophische Zugriff, ja, diese großen Synthesen. Gesellschaftstheorie, Rationalitätstheorie, Demokratietheorie, das alles in einem. Das ist, glaube ich, auch jetzt, sagen wir, philosophieintern etwas, was eine Zäsur ist, weil es diesen Typus vielleicht gar nicht mehr gibt und vielleicht nicht mehr so geben wird. Aber wie gesagt, die Dringlichkeit oder die Erschütterung, die uns gerade alle oder die aus meiner Beobachtung tatsächlich viel weiter geht als die Erschütterung über den Tod dieses Menschen und dieses Philosophen, die hat tatsächlich was damit zu tun, dass man den Eindruck hat, damit geht irgendwie so ein Fels in der Brandung, der verschwindet. Und dass die Brandung fürchterlich ist, sehen im Moment gerade alle.
Hm. Herr Fell, Stichwort Erschütterung. Wie sehen Sie das? Geht da gerade etwas zu Ende? Und wenn ja, was?
Also es ist unmöglich, diesen Tod nicht extrem symbolisch wahrzunehmen. Da würde ich mich Frau Jäggi unbedingt anschließen. Was mit Habermas hier zu Ende geht, geht ja schon länger zu Ende. Wir beobachten, und nicht zuletzt hat Habermas das beobachtet und seit vielen Jahren moniert, wir beobachten das Zerbröseln, das sich Auflösen einer wertebasierten internationalen Ordnung und so weiter, schneller als dass wir das, als wir das noch vor kurzer Zeit gedacht hätten. Und Habermas, der Tod von Habermas ja, symbolisiert das im Lebensende einer Person. Was geht zu Ende? Es geht natürlich aus deutscher Perspektive die sogenannte alte Bundesrepublik. Wir haben sie schon oft beerdigt und in gewisser Weise nimmt man sich selber nicht mehr ganz ernst, wenn man sagt, jetzt geht sie wirklich zu Ende, aber sie geht sicherlich jetzt wirklich zu Ende. Denn sie hat vieles an ihrer Mentalität über die Zäsur 89 ins wiedervereinigte Deutschland hinaus bewahrt, fortgesetzt. Das ist in den letzten Jahren zunehmend zurückgegangen und Habermas setzt dem sozusagen jetzt das Pünktchen auf.
Herr Neumann, Frau Jäggi hat das Bild vom Fels in der Brandung geprägt. Dieses Phänomen Habermas, das ist ja schon erklärungsbedürftig. Warum hatte denn ausgerechnet er in der deutschen Geisteslandschaft diese Ausnahmestellung? Warum wurde ausgerechnet er zu einer Art intellektuellem Über-Ich der Republik?
Ich glaube, das hat mit einer ganz starken Anfangserfahrung zu tun, die es bei Habermas gibt. Er hat dasselbe mal geschildert, dass es eigentlich so ein Erschrecken gab. Ein Erschrecken darüber, dass sich eigentlich in der unmittelbaren Nähe das Ungeheuerliche abgespielt hatte. Und er hat selber gesagt, dass er das also im Frühsommer 1945 in einer Wochenschau im Kino, also die Bilder eines befreiten Konzentrationslagers, gesehen hat. Und ich glaube, das ist sozusagen so eine Urerfahrung, die er gemacht hat. Und aus diesem Impuls heraus, glaube ich, die gesamte Kraft seiner Philosophie geschöpft hat. Und diese Philosophie war natürlich ein Aufbruch nach Westen, ein Fenster aufreißen in alle Richtungen, nicht nur in philosophischer, natürlich auch in gesellschaftspolitischer Absicht. Und er hatte dann das Glück, in den 50er Jahren ans Frankfurter Institut für Sozialforschung zu kommen, dort natürlich mit Adorno, mit Horkheimer, mit Alexander Kluge, mit all den klugen Köpfen, die es eben damals gab, in Austausch zu kommen. Und man darf auch nicht vergessen, Habermas war ein sehr leidenschaftlicher Denker. Er konnte zornig sein. Er hat Arbeit nicht gescheut. Also er hat einfach richtig, richtig rangeklotzt und war gewissermaßen auf seine Weise eigentlich sozusagen so ein Ausdruck dieses westdeutschen Wirtschaftswunders. Nämlich nicht, dass er sozusagen jetzt Parteigänger der Adenauer-Ära gewesen wäre, aber er hat doch dieses Land intellektuell wieder aufgebaut. Ja, also er hat an die großen Traditionen wieder angeschlossen, über den Abgrund hinweg. Und das ist, glaube ich, seine epochale Leistung. Und das hat ihm dann auch eigentlich immer genügend Aufmerksamkeit in den Situationen beschert, in denen es dann wirklich darauf ankam. Mhm.
Herr Felsch, heute Morgen war hier der Philosoph Markus Gabriel bei SWR Kultur zu Gast. Er hat gesagt, Habermas war ein Mann der vernünftigen Mitte. Hat ihn das für so viele so anschlussfähig gemacht?
Bestimmt, obwohl das natürlich ein Blick ist, den wir heute auf Habermas werfen. Ich glaube, noch Anfang der 90er hat ihn ein konservativer Kritiker seine Rechtsphilosophie der demokratischen Gesellschaft als anarchistisch bezeichnet. Das können wir heute kaum noch glauben, dass das der Fall war. Wir wissen aber auch, dass Franz Josef Strauß ihn, glaube ich, in den 80er Jahren noch als Feuervogel der Kulturrevolution genannt hat. Also Habermas war ein rotes Tuch für das, was man damals konservativ-bürgerliche Kreise nannte, bis in die 90er Jahre hinein. Er beginnt als Linker, er ist ja sogar Horkheimer zu links, weil er einfach zu marxistisch ist. Deswegen wollte Horkheimer ihn nicht am Institut für Sozialforschung habilitieren. So, und dann können wir natürlich schon beobachten, wie Habermas und die Republik sich einander annähern, asymptotisch, ja. Das hat vielleicht in den späten 90ern seinen Höhepunkt, als Habermas wirklich dicht an die Macht rückt mit der rot-grünen Koalition über den Kontakt zu Joschka Fischer, mit dem er 99 den Kosovo-Einsatz der Bundeswehr legitimiert, mit dem er 2001 für eine EU-Verfassung streitet. Und in den letzten Jahren, also wie so zwei sich kreuzende Linien sind, dann vielleicht Habermas und die Republik wieder etwas auseinandergerückt. Er fühlte sich nämlich von der deutschen Öffentlichkeit mit seinen Interventionen zum Ukraine-Krieg nicht mehr verstanden. Aber das war für ihn wirklich seit vielen Jahren eine neue, fast verstörende Erfahrung. Aber diese Annäherung hat ihm eben auch den Titel des Hegels der Bundesrepublik eingetragen. Und ich würde sagen, im Jahr 2001 gesagt, nicht ohne Berechtigung.
Frau Jäger, wie würden Sie das sehen? Stimmt dieses Bild vom staatstragenden Denker?
Ich glaube, nein. Ich glaube auch, das mit der vernünftigen Mitte ist natürlich so eine Sache. Die Dinge verschieben sich ja, die Zeiten ändern sich, die Dinge verschieben sich. Ich finde auch interessant, also im Grunde ist Habermas immer sowohl Rechtsabweichler wie auch Linksabweichler gewesen. Es ist ja auch interessant, wie sich angesichts dessen, dass viele der radikaleren Linken und der marxistischeren Linken ihn zwischenzeitlich durchaus als eine Art Verräter aufgefasst haben, nicht nur wegen der Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung, sondern eben auch sozusagen wegen theoretischer Abweichungen und wegen nicht sozusagen Marx-getreuer Kapitalismusanalyse.
Das böse Wort vom Linksfaschismus machte damals gegen Rudi Dutschke.
Genau, das war ja Furore. Also der berühmte Streit. Aber tatsächlich ist es so, dass ein paar Jahre später oder Jahrzehnte später ist es so, dass man über Marx in manchen, jedenfalls akademischen Zusammenhängen überhaupt noch qua Habermas etwas weiß und erfährt. Ja? Wenn man heute so etwas liest wie Legitimationsprobleme des Spätkapitalismus oder auch die Rekonstruktion des historischen Materialismus, sieht man, dass da, der war nicht nur einfach früher mal Marxist, sondern da ist jemand am Werk, der Marx so ernst nimmt und die Marxischen Gedanken so ernst nimmt, dass er sie systematisch und mit den ihm jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln und mit den Theorien, von denen er denkt, dass man mit Hilfe dieser Theorien an den Kern einer solchen Theorie herankommt, rekonstruiert. Und da war er, glaube ich, früh freier als andere, also freier im Sinne von, ich nehme den Problemgehalt auf und ich mache sowas wie eine systematische Rekonstruktion. Und auch die Theorie des kommunikativen Handelns ist ja im Ganzen auch so etwas wie eine systematische Rekonstruktion eines, sagen wir, urkritisch-theoretischen Motivs, nämlich der Idee der Verdinglichung.
Ich finde das, wenn ich mich kurz einmischen darf, finde das sehr sympathisch, dass wir hier vielleicht auch ein bisschen den radikalen Habermas nochmal freilegen und nicht den staatstragenden Denker der Republik. Es gibt da ein interessantes Rezeptionsphänomen. Habermas wird ja vermutlich heutzutage mehr außerhalb Deutschlands rezipiert als hier und vielleicht auch außerhalb des Westens mehr als innerhalb des Westens. In China gibt es, glaube ich, eine sehr rege Habermas-Rezeption, in Korea, Südkorea auch. Und dort arbeiten sich die Leute quasi vom Spätwerk ins Frühwerk vor, weil die Sachen nämlich dann erst später übersetzt werden und entdecken auf einmal einen Habermas, nämlich genau den Rai Jäcke jetzt eben anspricht, aus den 70er Jahren, aus den frühen 60er Jahren sowieso, der in gewisser Weise heute vielleicht auch wieder fast mehr, zumindest einer jüngeren Studierendengeneration, mehr Anknüpfungspunkte bietet als der Habermas von Faktizität und Geltung. Also da ist viel Potenzial, was jetzt auch wiederentdeckt wird, glaube ich, auch international.
Herr Neumann, Stichwort Rezeption. Herr Felsch hat das schon gesagt. Habermas wird oft in Verbindung gebracht mit der alten, mit der Bonner Republik, also dem Deutschland vor der Wiedervereinigung. Sie sind in der damaligen DDR geboren. Dieser Blick auf Habermas als moralische Autorität, ist das vor allem ein westdeutscher Blick?
Ich denke schon. Ich würde das jetzt vielleicht aber gar nicht so kritisch sehen, weil es, glaube ich, gute Gründe dafür gibt. Habermas hatte ein ambivalentes Verhältnis zur deutschen Einheit. Also er hat einerseits eigentlich darauf gepocht, dass es eine neue Verfassung braucht, hat sich gewissermaßen gegen eine reine Wirtschaftsunion im Sinne einfach sozusagen dieses ökonomischen Beitritts der DDR zur BRD ausgesprochen, und gleichzeitig hat man, wenn man Stichworte wie die nachholende Revolution und so weiter hört, doch immer das Gefühl, dass er eigentlich keinen richtigen Zugriff auf Mentalitäten im Osten und in Osteuropa hatte. Das heißt, Habermas hatte eigentlich den Eindruck, dass der Osten jetzt eigentlich erstmal das nachzuholen hat, was die Westdeutschen so mühsam nach 1945 erkämpft haben. Und das ist natürlich, da kommt sozusagen eine Asymmetrie ins Spiel, die uns nicht ganz unbekannt ist. Und auch wenn Habermas natürlich daran interessiert war, diese Asymmetrien zu überwinden, kommunikativ im Gespräch, das ist ja ganz klar, hat er sie doch unter der Hand auch wieder als sozusagen altbundesrepublikanischer Philosoph sehr befeuert. Und ich will auch daran erinnern, dass es natürlich vor allem Ukraine- oder Osteuropa-Historiker waren, die also auf seine Interventionen zum Ukraine-Krieg sehr scharf und sehr angegriffen reagiert haben. Ja, also da war vom Verrat der Intellektuellen bei Karl Schlögel zum Beispiel die Rede. Da war davon die Rede, dass es eben genau dieses Symbol für eine Arroganz des Westens gegenüber dem Osten wäre, indem man gewissermaßen die Ukraine nur als Flyover-Country betrachtet. So, also das sind sozusagen ambivalente Strukturen, die man nicht außer Acht lassen darf.
Also ich würde da gerne noch mal einhaken bei der Frage der deutschen Einheit und der Verfassung. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, also das Insistieren darauf, dass hier nicht einfach ein Beitritt, sondern eine neue gemeinsame Verfassung, das Insistieren darauf, dass dieses revolutionäre Moment der Transformation in der DDR, dass das eigentlich etwas ist, was man aufgreifen und zu einem neuen gemeinsamen Gemeinwesen eigentlich demokratisch gestalten müsste. Das ist doch eigentlich keine Asymmetrie und kein bisschen runtergucken auf die, die hier einfach nochmal nachholen müssen, sondern das war doch gerade das Insistieren darauf, dass wenn die Einheit mit einem solchen Demokratiedefizit geboren ist, dass dieses Geburtsmerkmal Konsequenzen haben wird. Und da finde ich, also man kann jetzt sagen, naja, wie lustig, der war gegen die Einheit und das war eine völlig verlorene Sache. Es waren damals ja einige linke Intellektuelle gegen die Einheit oder gegen eine solche Einheit. Und natürlich war das im Nachhinein eine chancenlose Position. Aber das, was auch dahinter steckt, ist doch etwas, was uns bis heute begleitet. Also vielleicht wären wir heute in diesem Land nicht da, wo wir jetzt sind, wenn das unter anderen und unter Bedingungen einer großen demokratischen, erneuernden, das Gemeinwesen erneuernden Diskussion stattgefunden hätte. Dasselbe gilt doch auch für die EU. Also da ist ja auch Habermas der ständige Mahner gewesen, der gesagt hat, hier gibt es ein Demokratiedefizit. Und das ist ja ein realer und wirklich spürbarer Mangel.
Ja, aber ich finde auch, da würde ich auch Herrn Neumann zustimmen. Also was die Wiedervereinigung angeht, ist Habermas maximal ambivalent und in gewisser Weise auch widersprüchlich. Also dieser Begriff der nachholenden Revolution ist ja von ihm. Und was soll das bitte sein? Das ist also eine Revolution, die nur nachholt, die einen Status quo erreicht, der im Westen schon da ist. Das ist keine Revolution. Also insofern finde ich ihn da auch maximal unklar, wo ich ihn sehr klar finde, was die Frage der Wiedervereinigung angeht und seine damaligen Debattenpositionen, ist die hohe prognostische Kraft dessen, was er gesehen hat. Er hat das Wiedererstarken des aggressiven Nationalismus im wiedervereinigten Deutschland vorhergesagt. Er hat eben auch vorhergesagt, dass diese Wiedervereinigung unter diesen Auspizien nicht gut funktionieren wird. Genau. Sie haben es eben gesagt. Und wir brauchen jetzt nur auf die Karte zu gucken, wenn es irgendwelche Wahlprognosen geht oder so. Die Grenze, die Mauer ist vollkommen intakt in den Köpfen der Menschen in vielerlei Hinsicht. Also da ist Habermas, und das würde ich generell sagen, lag er genau richtig. Also ich finde, also, und da habe ich manchmal das Gefühl, das wird fast, oder da altert er fast besser als in seinen theoretischen Hauptwerken, zumindest aus den 80er Jahren, die Hellsichtigkeit, mit der er A, Konstellationen, Zeitgeist erspürt hat, zur Debatte gebracht hat und aber auch die Hellsichtigkeit seiner politischen Prognosen. Also da muss ich ihm retrospektiv eigentlich fast immer recht geben in all diesen Artikeln, die ja in mittlerweile auch schon 12 Bänden bei Surkamp gesammelt sind. Das ist wirklich erstaunlich und das gilt auch für die Wiedervereinigung.
Aber wenn ich da vielleicht nochmal einhaken darf, ich würde diese Hellsichtigkeit eben eigentlich nur zum Teil unterschreiben wollen, weil Philipp Felsch, wie Sie auch gesagt haben, die Blickrichtung war eben ganz klar nach Westen gerichtet. Das heißt, die neu zu schaffende Einheit, die es hätte geben können mit einer neuen Verfassung, die hatte ein klares Vorzeichen. Das war natürlich Der Westen und das sozusagen die ganze sozusagen westliche Tradition und Philosophie. Also Habermas hat sich, es gibt einen tollen Briefwechsel mit Christoph Wolff, auch immer vehement dagegen gewehrt, jetzt sozusagen auch auf seiner Seite natürlich etwas nachzuholen an Literatur. Sondern die Blickrichtung war ganz klar Westen. Und nochmal, das war natürlich diese Urerfahrung, die Habermas gemacht hat. Er hat es einmal mit in einer Rede 1986 in Kopenhagen, die er dort gehalten hat, mit dem Philosophen Søren Kierkegaard als eine Konversionserfahrung beschrieben. Ja, also er ist oder die ganze Bundesrepublik ist in den Westen gesprungen und konnte da auch nicht mehr weg, weil es sozusagen die Entscheidung war, für ein für alle Mal mit diesen Dämonen, mit dem Nationalsozialismus zu brechen. Und deshalb ist gewissermaßen auch nach 1989, 90 dann eben als neue Perspektive Europa für Habermas sehr viel wichtiger geworden, als es vorher war. Weil natürlich Europa dann auf einmal die Perspektive war, vor dessen Hintergrund man eben eine neue deutsch-deutsche Einheit in irgendeiner Weise denken konnte.
Ja, darf ich noch einen Satz? Nur, ich glaube, Herr Neumann, wir sind uns einig. Habermas war sehr borniert 89, 90, aber er hat zugleich gesagt, aufgrund dieser Borniertheit der Westdeutschen wird die Wiedervereinigung nicht gut funktionieren. Insofern widerspricht er sich da performativ selbst, Die Prognostik ist eben doch sehr gut.
Philosoph der Vernunft, was bleibt von Jürgen Habermas? Das ist heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Und Frau Jägi, alle, die uns zuhören, werden schon mal irgendwann einem Begriff, einem Gedanken vom Habermas begegnet sein. Sei es dem Strukturwandel der Öffentlichkeit, dem herrschaftsfreien Diskurs, dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Zusammengefasst bilden Sie das, was Habermas Diskursethik nennt. Wie würden Sie diese Theorie jemandem erklären, der oder die noch keine einzige Zeile von Habermas gelesen hat?
Wie würde ich das erklären? Also ich glaube, die Grundintuition hier hat er auch ja immer wieder selber so formuliert. Die Grundintuition, dass in der Kommunikation, im Gespräch das Potenzial, nicht immer die Wirklichkeit, aber das Potenzial zu einer gewaltfreien Verständigung über die Dinge, die uns als Individuen beziehungsweise als diejenigen, die kollektiv über ihr Schicksal befinden müssen und es gestalten sollen, es denen ermöglichen, sich über eben jene gesellschaftlichen Verhältnisse zu verständigen und diese zu gestalten. Und dass es hier einen Kern gibt, etwas gibt, was gewissermaßen gar nicht wegzudenken ist als Potenzial aus dem Miteinander, aus dem Zusammenleben der Menschen. Ja, wenn man sich überlegt, wie kann man die soziale Kooperation zwischen Wesen, die aufeinander angewiesen sind, die zusammenleben und arbeiten müssen, um zu existieren. Wie kann man die auf eine Art und Weise gestalten, die vernünftig ist, die nicht von Gewalt, nicht von gegenseitigem sich instrumentalisieren oder strategischen Überlegungen alleine geprägt ist. Das ist das, was kommunikative Vernunft oder das Potenzial einer solchen ausmacht. Und ich glaube, da war früh, also es gibt sozusagen diese Dualismen in Habermas Werk ja sehr früh, Arbeit und Interaktion. Ja. Es gibt nicht nur Arbeit als gewissermaßen instrumentelle Weltgestaltung, es gibt auch Interaktion als das, was wir miteinander tun und miteinander aushandeln. Das geht dann bis zum Späten in der Theorie des kommunikativen Handelns, System und Lebenswelt. Ja. Eine Sphäre, in der gewissermaßen hinter den Rücken der Individuen systemische Grundlagen ihrer gesellschaftlichen Existenz sich entwickeln. Die andere Sphäre, in der wir miteinander agieren, miteinander kommunizieren müssen und über diese Kommunikation eben so etwas wie eine eben herrschaftsfreie Einigung erreichen können. Mhm. Und ich glaube, die Idee, dass es hier nicht nur, dass die herrschaftsfreie Kommunikation und auch die kommunikative Rationalität, dass das eben nicht nur irgendein Ideal ist, ja, eine Wunschvorstellung ist, die uns in der einen oder anderen Weise leiten mag, sondern dass das geradezu eine Grundvoraussetzung menschlicher und gesellschaftlicher Existenz ist. Das ist etwas, was, glaube ich, auch also viele Facetten seines Werks sehr interessant macht und wo ich auch denke, da sind noch einige Dinge zu bergen gewissermaßen, weil der interessante Punkt ja immer wieder der ist, Es ist nicht nur etwas, was man nicht wollen kann, sondern es ist auch etwas, was also Herrschaft, Gewalt, Kommunikationsabbruch, verzerrte Kommunikationsverhältnisse, sondern es ist auch etwas, was genuin zu sagen, also was gewissermaßen funktional die Bestände des möglichen Zusammenlebens stört.
Herr Neumann, die Entdeckung der kommunikativen Vernunft, ist das die eigentliche philosophische Leistung von Habermas?
Ich glaube, es gibt viele Leistungen, die Jürgen Habermas vollbracht hat. Aber das ist natürlich der Begriff, mit dem er erstmal in Erinnerung bleiben wird. Ja, der Philosoph der Verständigung zu sein und nochmal sozusagen natürlich in diesem Raum, in dem er groß wird und in dem es eben noch keine funktionierende Öffentlichkeit gibt, überhaupt etwas wieder wie Öffentlichkeit herzustellen, funktionierende Kommunikation, der Austausch von Argumenten. Und das ist natürlich eine Leistung, die gerade zu dieser Zeit gar nicht zu unterschätzen ist. Und er hat ja 2022, daran muss man auch erinnern, in dem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit auch nochmal dargelegt, wie sich dann auch Verständigungs- und Kommunikationsstrukturen unter den Bedingungen insbesondere der sozialen Medien ändern. Und da ist seine These eben, ja, dass die Auflösung eigentlich der Unterscheidung zwischen öffentlich und privat in den sozialen Medien eben auch zur Auflösung des inklusiven Sinns von Öffentlichkeit führt und damit im Grunde genommen ja die Öffentlichkeit von innen und die Kommunikation von innen hohl wird. Und das ist natürlich ein sehr hellsichtiger Gedanke und etwas, was uns noch lange beschäftigen wird, weil natürlich Kommunikationsverhältnisse sind das, woraus wir bestehen, woraus wir gemacht sind. Und wenn diese nicht mehr funktionieren und wenn wir zunehmend auch in beschädigten Öffentlichkeiten miteinander kommunizieren und aneinander aber dann vorbeireden, dann ist es natürlich etwas, was uns zwangsläufig beschäftigen muss.
Ich glaube, das ist auch deshalb interessant, weil ja jetzt so häufig gesagt wird, naja, eigentlich ist seine Theorie widerlegt. Ja, guckt euch die Welt an, alles zerbröselt, wie Herr Felsch gerade gesagt hat. Alle die Vorstellungen einer normativen Weltordnung und der Möglichkeit von Einigung zergehen uns unter den Fingern gewissermaßen. Aber ich glaube, man muss sehen, Habermas ist als Theoretiker der kommunikativen Vernunft ja auch einer der Unvernunft, also einer der strengsten Analysanten, gesellschaftlicher Unvernunft und dessen, was diese Verhältnisse, die Kommunikationsverhältnisse, die Lebensverhältnisse verzerrt, blockiert, unmöglich macht, was zur Desintegration von Gesellschaften führt. Also insofern kann das gar nicht, also sozusagen widerlegt werden durch die böse Wirklichkeit, kann diese Theorie gar nicht so einfach, weil sie uns eben genauso auch, und ich glaube, da liegen tatsächlich große Potenziale, Mittel an die Hand gibt, um zu analysieren, was hier eigentlich schiefläuft.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, das sehe ich genauso. Und das ist aber trotzdem natürlich auch eine Ambivalenz, die in seinem Zugriff auf das philosophische Denken steckt. Denn natürlich stellt sich bei Habermas immer so ein idealistischer Abwehrreflex ein. Also er hat die Mittel und Methoden, auch die Verzerrungen und die Deformationen zu analysieren. Und sie werden immer stärker und stärker. Und der idealistische Abwehrreflex besteht natürlich darin zu sagen, jetzt erst recht. Ja, also jetzt erst recht müssen wir auf funktionierende Kommunikationsverhältnisse bestehen und jetzt erst recht müssen wir Europa ausbauen, vertiefen, hin bis hin zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Jetzt erst recht müssen wir sozusagen kompromisslose Kosmopoliten sein. Mhm. Ja? Und das ist natürlich einerseits eine unglaubliche Stärke, weil es einfach eine Position markiert, an der man sich auch orientieren kann, weil es sozusagen ein normatives Gerüst ist, an dem wir uns auch wieder ausrichten können. Und gleichzeitig, und darunter hat natürlich Habermas in den vergangenen Jahren durchaus gelitten, werden natürlich die Ermutigungen und die Appelle daran auch immer, wie soll ich sagen, kostet es immer mehr Kraft, gewissermaßen nochmal diese Ressourcen zu mobilisieren.
Herr Felsch, es ist gerade einige Male das Wort idealistisch gefallen. Sie haben Habermas den letzten Idealisten genannt. Warum?
Ich glaube, dieser Begriff fiel im Zusammenhang mit seiner außenpolitischen Perspektive in den 90er Jahren. Gehörte Habermas zu denen, die so eine Art Weltinnenpolitik propagiert haben nach dem Ende des Kalten Krieges, also eine Art internationale Polizei unter amerikanischer Führung im Hinblick auf funktionierende internationale Organisationen. Und daran hat er lange festgehalten und am Ende in den letzten Jahren, aber eben auch mit zunehmendem Fatalismus. Also deswegen war ich zumindest, als ich ihn 2023, glaube ich, traf, fast ja, ein bisschen erschüttert. Also diesen Mann doch so fatalistisch und so pessimistisch zu erleben, ich hätte auch sagen können, der letzte Optimist. Denn Optimismus, und darin ähnelt Habermas dann wieder fast Herbert Marcuse, auf dessen Grabstein ganz hier in der Nähe in Berlin-Mitte steht, weitermachen, Ausrufezeichen. Habermas war immer jemand, der für das Weitermachen plädiert hat, für die Anschlussfähigkeit und damit eben auch einen enormen philosophischen, aber auch politisch-intellektuellen Optimismus verkörpert hat. Und das war, glaube ich, in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr so sehr der Fall.
Mhm. Frau Jäcki, wobei er sich mit diesem Optimismus ja auch in der Linken nicht unbedingt Freunde gemacht hat. Er hat sich damit abgegrenzt von der Tradition der Frankfurter Schule von Adorno und Horkheimer, seinen Lehrmeistern. Er glaubte an die Kraft der Vernunft.
Ja, er glaubte aber auch an die Bedrohung durch die Unvernunft. Und um auf das Weitermachen einzugehen. Natürlich ist das Weitermachen oder diese Haltung des Weitermachens und des Jetzt trotzdem und jetzt erst recht kann ja auch eine Gefahr sein. Kann eine Gefahr sein in der Richtung, dass man nicht sieht, dass es eben, dass sozusagen die gegenläufigen Bewegungen, die historischen, nicht einfach nur Reste, Randerscheinungen, Überbleibsel sind. Ja? Dass es nicht aus eigentlich unerklärlichen Gründen auch noch Gewalt gibt, sondern dass die möglicherweise an ganz anderen Stellen und viel tiefer eingeschrieben ist in die liberale westliche Weltordnung selber. Das sind ja alles Dinge, mit denen er zunehmend konfrontiert worden ist. Ich erinnere mich an eine Situation, in der bei einer großen internationalen Konferenz, bei der er über Europa und über Verfassungsprobleme geredet hat, Kolleginnen aus dem sozialen Süden, aus dem globalen Süden gesagt haben, warum sollte uns das eigentlich interessieren? Was sollte für uns besser werden, wenn Europa auf eine andere Art und Weise geeinigt und demokratisch ist? Ja? Und ja. Da hatte man so das Gefühl, da sind so also wirklich Welten aufeinander getroffen. Das macht natürlich was mit der Theorie.
Auf der anderen Seite habe ich vor 2-3 Jahren im Libanon mit libanesischen Soziologen mal diskutiert. Und das waren alles Habermasianer, also die sich für den Libanon endlich das wünschten, was Habermas Deutschland verordnet hatte schon lange, nämlich eine liberale Demokratie mit funktionierenden Medien, Öffentlichkeit etc. Also für die war Habermas der Mann der Stunde, während wir postmodernen Kinder der 90er Jahre, so wie ich, eben habituell immer mit einer gewissen Ironie auf Habermas und seine Ernsthaftigkeit und seine akademische Sperrigkeit geschaut haben. Also da auf einmal für mich der Eindruck, der Welt hat Habermas möglicherweise im Moment fast mehr zu sagen als uns, vielen nicht-westlichen Ländern. Auch wenn es dann eben nicht so sehr um Europa geht, aber um die Übertragung seiner Vorstellung von Öffentlichkeit, von vernünftiger Kommunikation, von Demokratie auf andere Länderkontexte.
Mhm. Herr Neumann, diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass etwas noch nicht so ist, wie es sein soll, das hat Habermas nicht davon abgehalten, immer wieder diese normativen Standards auch einzufordern oder wie Sie es einmal geschrieben haben, bei Habermas führt der Weg aus der Finsternis stets zurück in den hellen Raum der Vernunft. Warum schien Habermas, Herr Feltsch hat schon darauf hingewiesen, dem späten Habermas dann diese Tür zum Raum der Vernunft zuletzt versperrt?
Naja, ich glaube, weil eben alle Projekte, mit denen er befasst gewesen ist, sich in Richtungen entwickelt haben, die weder er noch wir wahrscheinlich so vor 10 oder 15 oder 20 Jahren vorhergesehen hätten. Also Stichwort Öffentlichkeit, die er eben als erster als einen wirklich Raum der Emanzipation beschrieben hat in seinem Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also eine Öffentlichkeit, die sich um 1800 herausbildet, dann natürlich sozusagen einen Niedergang erlebt. Aber Habermas schreibt diese Niedergangsgeschichte eben, um an das Potenzial zu erinnern, die diese Öffentlichkeit hat. So, das ist die Öffentlichkeit. Europa natürlich ganz großes Thema. Auch Europa sehen wir sozusagen zerbröckeln oder es gibt vielleicht jetzt noch ein Kerneuropa, was übrig ist. Aber in jedem Fall keine einheitliche Strategie oder gar eben eine Allianz, so wie er sich das vorgestellt hat, eben eine europäische Verteidigungsgemeinschaft oder maybe. Aber es ist alles, es steht alles gewissermaßen gerade auf der Kippe. Und dann natürlich noch auch die Frage des Historikerstreites, der Singularität des Holocaust. Auch das wird heute sozusagen sowohl von linker als auch von rechter Seite sozusagen unter Beschuss genommen. Das heißt, seine großen Lebensprojekte sind in den letzten Jahren einfach fundamental ins Wanken geraten. Und das kann er natürlich schon gerade im hohen Alter zerknirscht und auch vielleicht ein bisschen verzweifelt zurücklassen.
Ich glaube, man muss unbedingt die USA noch erwähnen.
Ja,
möglicherweise die allergrößte Enttäuschung im politischen, aber auch philosophischen Leben des Jürgen Habermas, die Entwicklung in den USA und die Vorstellung, dass die USA auf einmal ein Land sind, das ein bestimmtes politisches Projekt eben nicht mehr verkörpert, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Also das beginnt eben sehr früh. Das ist natürlich auch mentalitätsgeschichtlich tief in diese Generation eingeprägt. Ich glaube, als progressiver, junger Studierender in der Nachkriegs-BRD hatte man zwei Optionen. Man entscheidet sich entweder für Frankreich oder für die USA. Und das sind dann ganz Unterschiede. Die Franzosen sind, Frankophilen sind eher Ästhetizisten vielleicht. Und Habermas ist absolut für den Westen als angloamerikanisches Projekt. Und dass das in seiner Wahrnehmung seit den 90er Jahren schon, spätestens seit Bush Jr., irgendwie angefangen hat, schief zu laufen, hat ihn zutiefst verstört.
Also das glaube ich auch. Das tatsächlich ist einer der letzten E-Mail-Wechsel, den ich mit ihm hatte, bezieht sich genau darauf. Und da war eine tiefe, also wirklich tiefe Enttäuschung, tiefer Schock genau darüber. Was den Optimismus und den Pessimismus oder den Verlust des Lebenswerks angeht, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden. Ja? Also ich meine, das eine ist die Ebene der Weltentwicklung, ja, und des Optimismus oder des Pessimismus diesbezüglich. Aber ohne sagen zu wollen, dass die normativen Ideale, von denen Habermas beseelt war und die er entwickelt hat, dass die einfach gültig sind, egal was in der Welt so passiert, ja, umso schlimmer für die Wirklichkeit sozusagen. So ist das natürlich nicht, weil Habermas jemand ist, für den Vernunft auch eine sozial instituierte, verkörperte, wirklich gewordene Vernunft ist, ja, und für den anders als für viele andere rein normativ orientierte Philosophen gewissermaßen die sozialen Orte der Vernunft, die Öffentlichkeiten immer eine große Rolle gespielt haben. Ohne diese Verkörperung, ohne diese auch historischen Entwicklungen der Vernunft lässt sich das ganz schwer denken. Insofern kratzt es das natürlich an. Es ist nicht einfach so, die Theorie bleibt, egal wie es ist. Aber auf der anderen Seite hat das mit der Frage, ob man gerade pessimistisch oder optimistisch Grund hat, auf die Welt zu gucken, auch nicht alles zu tun, weil tatsächlich die Frage, welche Analysekriterien wir hier haben und finden, und das wird ja auch das sein, wir reden ja hier auch über das Vermächtnis, ja. Die Frage, mit welchem Vokabular, mit welchen Begrifflichkeiten man Krisen überhaupt angucken kann, und auch die Frage, Herr Felsch hat gesagt, naja, wir postmodernen Kinder der 90er Jahre fanden das mit der Vernunft sowieso nicht so überzeugend, dem würde ich mich nicht anschließen. Ich glaube, dass man über die Frage, wie man und auf welche Weise man angesichts der grassierenden Unvernunft so etwas wie eine nicht regressive Form des vernünftigen Miteinanderkooperierens denken kann. Ich glaube, das ist eine der Fragen, die man sich stellen muss. Und auch die Frage, wie man sozusagen Vernunft großgeschrieben und Vernunft so ganz dick und substanziell gefasst dabei neu verstehen muss, in einer Weise, die es erlaubt, da eine größere Fluidität, Offenheit auf die Frage genau der demokratischen Prozesse, die zu vernünftigen oder unvernünftigen gesellschaftlichen Ergebnissen führen können. Also das alles sich anzugucken, dafür bietet Habermas, glaube ich, immer noch einiges an Ideen, Material, Theoremen, ohne dass man sich dem hundertprozentig anschließen muss, an denen man aber anknüpfen kann oder sollte.
Deswegen, wir haben ja zum Glück, wir postmodernen Kinder der 90er Jahre, also wenn ich das für mich sagen darf, wir haben ja zum Glück auch, um es mit Habermas zu sagen, einen Lernprozess hinter uns und interessieren uns jetzt für Habermas, das kann ich zumindest für mich sagen. Also das ist natürlich auch eine Perspektive schon aus der Vergangenheit.
Ja, und ich meine Lernprozesse, gesellschaftliche Lernprozesse, das ist ja genau das, was auch im Hintergrund dieser Theorie steht. Und die kann man jetzt anders.
Zentralvokabel.
Das ist eine Zentralvokabel. Das kann man anders beschreiben. Man kann es auch vielleicht weniger kognitivistisch beschreiben und sagen, es sind Erfahrungsprozesse und man kann da viel, viel mehr einbeziehen wollen. Und man kann auch sozusagen die systematischen Fehlfunktionen hier anders sich angucken. Aber dass es so etwas geben kann, beziehungsweise dass die Alternative dazu Barbarei ist, das steht uns vielleicht heute auch deutlich vor Augen.
Das würde ich unbedingt auch nochmal unterstreichen wollen, weil das war ja auch unter anderem eines der Kernanliegen eigentlich seines Spätwerkes, auch eine Geschichte der Philosophie, gewissermaßen ja die Genealogie dieser Lernprozesse zu rekonstruieren und zu sagen, ja, es gibt Regressionen, aber diesen Regressionen sind auch immer wieder sozusagen Momente eingeschrieben, die gewissermaßen über einen längeren historischen Zeitraum, die sich wieder bemerkbar machen können und wo es sozusagen wieder genug Energie gibt, auch daraus wieder aus diesem Unrecht gewissermaßen dann einen Fortschritt zu generieren. Also auch darin war Habermas natürlich am Ende sozusagen ein überzeugter Marxist, dass er so an eine Fortschrittsgeschichte der Vernunft unbedingt geglaubt hat.
Aber Frau Hege, was von Habermas Projekt einer Emanzipation durch kommunikative Vernunft lässt sich denn Ihrer Meinung nach retten?
Naja, genau das. Also die Vorstellung, die Möglichkeit gesellschaftlicher Lernprozesse. Und solche Lernprozesse kann man Emanzipation nennen. Oder ich würde eben umgekehrt sagen, ja, wenn wir uns fragen, was heißt eigentlich Emanzipation, dann ist es eine bestimmte Form des Lernprozesses, dann ist es eine bestimmte Form der kollektiven, von kollektiven Lernprozessen, kollektiven Verständigungsprozessen, die zur Möglichkeit kollektiver Selbstbestimmung führen. Und das scheint mir doch, wie gesagt, man kann das mit ganz anderen Theoremen konstruieren. Es gibt viele Hinsichten, in denen ich sagen würde, da würde ich nicht anschließen. Ich finde auch, dass in vielen entscheidenden Dingen Habermas im Grunde, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Theorie des kommunikativen Handelns angucken, die Frage, welche Art von Gesellschaftstheorie eine solche kritische Theorie der Emanzipation eigentlich haben sollte, die ist in der Theorie des kommunikativen Handelns auf radikale Weise gestellt, auf radikale Weise auch beantwortet worden. Sehr, sehr viele, ich gehöre dazu, lehnen das, was sich da im Ende als Dualismus von System und Lebenswelt herauskristallisiert hat, als theoretische Position ab. Aber man muss auch sagen, auf dem Niveau hat seitdem auch niemand wieder sozusagen darauf geantwortet oder das weiterentwickelt oder das überwunden. Ja, insofern hat er so viele Fragen gestellt, die im Grunde, die uns begleiten werden, ja, die offen sind, die auch zum Teil liegen gelassen worden sind, zum Teil auch von ihm selbst. Also es ist ja auch bei ihm selbst so, dass er sich dann eben von bestimmten gesellschaftstheoretischen Erwägungen erstmal wieder eine Weile abgewendet hat. Also da ist, glaube ich, alles Mögliche noch gewissermaßen zu hegen an offenen Fragen, an kritischer Auseinandersetzung, die wir jetzt leider nicht mehr mit ihm führen können.
Herr Felsch, wir sind in der letzten Minute dieser Sendung. Bleibt Habermas Werk, wenn ich Frau Jäger richtig verstanden habe, in gewisser Weise unabgeschlossen?
Natürlich, insofern ist es über sich hinausweist. Ich glaube, der Impuls, da kann ich Frau Jäger nur zustimmen, der Impuls dieses Theorieuniversums bleibt uns auf der einen Seite eine Gesellschaftstheorie, eine kritische Gesellschaftstheorie, die die Wirklichkeit im Licht ihrer Möglichkeiten beschreibt, auch wenn wir diese Möglichkeiten jetzt vielleicht nicht mehr in den positiven Einzeldisziplinen suchen, sondern vielleicht sogar auch so etwas wie Transzendenz wieder zulassen, wie Metaphysik oder Religion. Also wir suchen vielleicht in anderen Richtungen, aber diese Suche können wir nicht aufgeben. Und zweiter Punkt, ebenso wichtig, eine Theorie mit universalistischer Perspektive, eine Theorie, die vom eigenen Standpunkt auf an den eigenen Standpunkt, die eigene Perspektive überschreitet, um zumindest versuchsweise eine universelle Perspektive einzunehmen. Also das muss unbedingt auch bleiben.
Vielen Dank. Das war unser Forum zum Thema Philosoph der Vernunft. Was bleibt von Jürgen Habermas? Mit dabei waren die Philosophin Rahel Jeggi, der Kulturwissenschaftler Philipp Felsch und Peter Neumann, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Mein Name ist Michael Riese. Danke für Ihr Interesse und bis bald.